Heute ist unser Thema: Wozu taugt die Schule? In ein paar Tagen könnt ihr diese Sendung im Internet unter der Website www.farberot.de nachhören. Im Studio heute als Moderator Franz. Meine Gesprächspartnerin ist Elisabeth. Für die Technik und die Musik ist Bernd verantwortlich. Heute also unser Thema: die Schule, und zwar unter dem Aspekt: Wozu taugt die Schule?
Okay, wie der Franz schon gesagt hat, wir wollen uns heute mit dem Thema Schule beschäftigen. Und zwar deswegen, weil die Schulen vor allem in der letzten Zeit ins Gerede gekommen sind. Unter zwei Gesichtspunkten. Zum einen gibt es die Klagen von Eltern, aber auch von Unternehmerverbänden, dass die Schüler immer dümmer werden. Das ist schon interessant. Da gehen die 8 bis 9 Jahre in die Schule und danach können viele nicht lesen oder schreiben oder schreiben viele Fehler. Unternehmer zum Beispiel beschweren sich, dass sie keine Schulabgänger finden für Ausbildungsplätze, dass sie keine Leute finden, die den Anforderungen, die sie an der Lehrstelle haben, ausfüllen können. Es ist nicht so, dass irgendjemand in dieser Beschwerde den Nachteil beklagt, den die Schüler haben, wenn sie des Lesens oder Schreibens nicht mächtig sind. Beklagt wird, dass eine Funktion, die andere, die zum Beispiel die Unternehmer von ihnen haben wollen, dass die auf der Strecke bleibt. Die Klage lautet: für die Benutzung der Leute fehlen die Fähigkeiten. Also ein interessanter Befund: ein Großteil der Schüler geht nicht nur dumm in die Schule rein, sondern kommt auch dumm wieder raus. Wieso? Das ist eine der Fragen, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Der andere Punkt ist: es gibt eine Klage, dass in den Schulen, vor allem in den Hauptschulen, die übrigens heutzutage schon Restschulen genannt werden, oft kein ordentlicher Unterricht mehr möglich ist, weil Rohheit und Gewalt der Schüler zunehmen. Es gibt zum Beispiel Umfragen, habe ich neulich gehört, in so einer Schule, da sind Schüler einer Hauptschule gefragt worden: was ist euer Berufswunsch? Und es waren nicht wenige, die haben gesagt: Hartz IV. Das ist schon ein Ding. Die sind also mit einem Bewusstsein ausgestattet, dass sie die Verlierer sind in dieser Gesellschaft. Die gehen davon aus, schon in der Schule, dass sie auf der Strecke bleiben und dass sie nie einen ordentlichen Job kriegen. Daneben gibt es sehr viel Gewalt in den Schulen. Cliquen und Gangs, die ihren Mitschülern und ihren Lehrern das Leben schwer machen. Manche, gerade neulich wieder, schaffen es sogar bis in die Hauptnachrichten. Amokläufer und Selbstmörder. Gilt übrigens nicht nur für Amerika, auch bei uns jährt sich gerade dieser Jahrestag von Erfurt. Jeder kann sich noch daran erinnern. Und immer wieder wird das hinterher besprochen als: es handelt sich um verrückte Irrläufer, verwirrte Einzeltäter. Da wollen wir dann auch mal nachhaken und fragen: stimmt das eigentlich? Sind es tatsächlich verwirrte Einzeltäter? Oder sind nicht auch diese Leute Produkt der Erziehung, die sie in der Schule genießen?
Ja, Elisabeth, diesen Punkt würde ich gerne im Rahmen unserer Sendung heute am Schluss behandeln, denn wenn es immer wieder Irrläufer gibt, also verirrte Amokläufer, Selbstmörder, dann muss es etwas mit dem System zu tun haben, in dem diese Schüler sich bewegen. Da muss es was mit der Schule zu tun haben und dem, wie es dort an der Schule zugeht. Deshalb würde ich deinen Anregungen folgende Gliederung für die heutige Sendung entnehmen und diese hier als roter Faden unserer Sendung vorschlagen. Warum ist es eigentlich so, dass Menschen nach 8 bis 10 Jahren Schulunterricht dumm aus der Schule herausgehen. Eine, wie du ja zu Recht darauf hingewiesen hast, Diagnose, die von den maßgeblichen Kräften in der Gesellschaft, Politikern und Wirtschaftskapitänen selbst geteilt und erhoben wird, aufgestellt wird. Sie sagen ja, die Schüler und die an ihnen hergestellten Versuche, ihnen nützliches Wissen beizubringen, sind mehr als ungenügend. Der zweite Punkt: Was sind denn die realen Leistungen des Bildungssystems, wenn es schon auf Wissen, also darauf, dass Schüler mit Wissen ausgestattet die Schule verlassen, nur sehr bedingt ankommt? Irgendwas muss doch die Schule positiv in dieser Gesellschaft leisten. Welchen Zweck hat sie? Und dann käme die Frage, die du zum Schluss angesprochen hast, die übrigens mindestens für gleich viel Aufsehen in den öffentlichen Debatten sorgt, wie der erste Gesichtspunkt: Die Schüler kommen dumm aus der Schule. Warum gibt es so viel Rohheit, Gewalt, Selbstmord, Amokläufer und so weiter? Da werden ja heutzutage aus Deutschland und aus der ganzen Welt, von China über die USA und die Schweiz bis Deutschland, permanent Belege genüsslich geliefert. Ich schlage vor und möchte jetzt in die Debatte mit dir einsteigen, indem ich selbst mal mich der ersten Frage annehme und dazu eine These aufstelle. Warum ist es so, dass Menschen also junge Menschen in der Regel nach 8 oder 10 Jahren Schulunterricht dumm aus der Schule herausgehen? Verwunderung könnte das schon auslösen, wenn man bedenkt, dass es immerhin nach der Überwindung des Feudalismus zu Beginn der bürgerlichen Gesellschaft, die als große Errungenschaft galt, dass alle Kinder, auch Kinder armer Familien, unterwiesen wurden. Das nannte man dann allgemeine Schulpflicht und Zugang zum Wissen hatten. Warum bleiben jetzt heute, die bürgerliche Gesellschaft blüht, ist voll durchgesetzt, so viele Kinder dumm, es gibt ein ausdifferenziertes und ausgebildetes Schulwesen? Es kann gar nicht, und das ist auch meine erste These, es ist gar nicht der Zweck der Schule, Kinder mit umfassendem Wissen auszustatten. Es geht darum in der Schule nicht. Nur, um was geht es dann? Dass mit dem schulischen Lernen etwas faul sein muss. Faul in dem Sinne, wenn ich sage, ja, auf das Lernen kommt es an. Das ist der Zweck der ganzen Geschichte, dass alle das begreifen, was dort Sache ist, was dort Thema ist, was dort Pensum ist. Also wenn es da nicht drauf ankommt, wenn das gar nicht die Zweckbestimmung, der Daseinszweck der Schule ist, wie kann ich denn das belegen? Und da möchte ich auf einen ersten Umstand hinweisen, wobei Umstand mal so dahingesagt sein mag, wie nämlich in der Schule gelernt wird. Es wird gelernt unter dem Diktat der Zeit. Es gibt einen Lehrplan, der jedem Lehrer ein festgelegtes Pensum in einer bestimmten Zeit vorschreibt. Lernen ist in der Schule unter die Vorgabe gesetzt, dass jeder in einer bestimmten Zeit etwas gelernt haben muss für das Lernen, unabhängig davon, worum es sich jetzt jeweils handelt. steht nur eine bestimmte Zeitspanne zur Verfügung. Das ist schon von Anfang an, ohne dass man sich bislang näher darauf eingelassen hat, eine seltsame Verkehrung. Denn es ist nicht so, dass die Zeit, die man für einen bestimmten Stoff, und das ist sehr unterschiedlich, anders als bei Vokabeln, als vielleicht bei der Differentialrechnung, als vielleicht bei Grundkenntnissen in Chemie, eine bestimmte Zeit braucht, die dann übrigens natürlich auch je nach Stoff und auch je nach Individuum unterschiedlich wäre. Sondern die Zeit ist so etwas wie die vorgegebene feste Größe, der vorgegebene Rahmen, in dem gelernt werden muss und nach dem Ablauf dieser Zeit dann geschaut wird, was der Einzelne gelernt hat. Wie gesagt, es ist der Geometrie nicht auf die Stirn geschrieben, wie lange man dafür braucht, um die Sache mit den Dreiecken zu kapieren. Man braucht vielleicht 3 Monate oder auch 6 oder 12 Monate. Man weiß auch nicht, wie lange man eigentlich wirklich braucht, um eine Sprache so flüssig zu sprechen, dass man mehr darin machen kann, als hier einen Kaffee zu bestellen, sondern vielleicht auch ein paar vernünftige Gedanken äußern kann. Dieser Hinweis dient dazu, um zu sagen, wenn die Zeit und nach dem Ablauf der Zeit die Sichtung der Resultate dessen, was einer gelernt hat, zum entscheidenden Kriterium wird, das, wie gesagt, pflichtgemäß zu erfüllen ist vom Lehrer, das zu den Vorschriften des Lehrers und seiner beruflichen Ausübung gehört, dann ist die Sache mit dem Wissen allemal schon relativiert. Diese Gleichbehandlung der Schüler am Maßstab der Zeit bringt notwendigerweise unterschiedliche Resultate hervor. Manche sind langsamer, manche sind schneller beim Lernen, manche tun sich leichter. Bei dem einen Fach, dem einen fällt es leicht, Mathematik zu kapieren, den anderen liegt das Erlernen einer Sprache mehr. Der eine lernt besser, der andere langsamer. Das liegt an den Individuen. Wenn aber die alle gleich behandelt werden, dann ist doch klar, dass der Langsamere im Nachteil ist, wenn dann nämlich nach dem Ablauf der Periode Bilanz gezogen wird. In der Schule gibt es diese Wahrheit apologetisch, also rechtfertigend, als flapsigen Spruch. Man kann doch nicht am langsamsten Schiff Maß nehmen oder so ähnlich, wird das dann dort formuliert. Also, meine These, Elisabeth: Lernen unter dem Diktat der Zeit produziert Unterschiede, notwendige Unterschiede, und die sind gewollt. Was sagst du?
Okay, also so wie ich das jetzt verstanden habe, sagst du, es gibt die Unterschiede, und zwar, wenn unter dem Diktat der Zeit gelernt wird, und zwar deswegen, weil man ja auf unterschiedliche Individuen stößt. Die einen kapieren etwas schneller, die anderen langsamer. Der eine kann eben das Fach besser, der andere das. Da ist logisch, dass wenn man, was weiß ich, 4 Wochen einen bestimmten Passus aus der Mathematik oder von einer Sprache lernt, dass die einen das besser können als die anderen. Ich denke, es gibt da noch einen anderen Gesichtspunkt, den man da berücksichtigen sollte. Es ist ja so, es ist nicht nur so, dass die Leute unterschiedliche Eigenschaften haben. In dem Sinn jetzt, wie du das erläutert hast, nämlich, dass der eine eben schnell und der andere langsam lernt. Vielleicht macht es dem einen noch mehr Spaß als dem anderen. Was ich noch für einen sehr wichtigen Punkt halte, ist die soziale Herkunft. Da gibt's halt Kinder, die kommen aus einem Elternhaus, da haben die Eltern zum Beispiel schon studiert. Die legen auch Wert darauf, dass ihre Kinder, wie man so schön sagt, was werden. Und in der Regel ist es so, dass die Kinder, wenn die in die Schule kommen, schon Verschiedenes können. Das kenne ich von Bekannten, die erzählen sowas, die Kinder können bereits rechnen, die können das ABC und so weiter. Also das ist schon die Lage, wenn sie in die Schule kommen. Wenn sie in der Schule sind, sind diese Eltern in der Lage, den Kindern zu helfen. Und zwar in doppelter Hinsicht, würde ich mal sagen. Zum einen können sie ihren Kindern was erklären. Also die können ihnen helfen bei Hausaufgaben. Zum anderen ist es so, wenn sie feststellen, dass die Kinder nicht so gut mitkommen in der Schule, lassen solche Eltern in der Regel nichts anbrennen. Die geben ihren Kindern Nachhilfe bzw. finanzieren ihnen Nachhilfestunden. Das ist heute übrigens sehr verbreitet. Es gibt, ich weiß den Prozentsatz nicht, es gibt sehr viele Kinder in den Schulen, die Nachhilfe bekommen. Es gibt andere Kinder, deren Eltern selber bloß auf der Hauptschule waren, die also selber nichts wissen, die in dem Sinne schon ihren Kindern gar nicht groß helfen können, klar in der Grundschule vielleicht noch, aber sie haben in der oft auch gar keine Zeit, sich um die Schulaufgaben zu kümmern und so weiter. Außerdem verfügen sie gar nicht über die Mittel, sie haben gar nicht das Geld, ihren Kindern mit teuren Nachhilfestunden auf die Sprünge zu helfen. Und wenn man solche Schüler, also das ist das Doppelte, einerseits das, was du gesagt hast, die Schüler sind verschieden, andererseits kommen sie mit unterschiedlichen Kenntnissen in die Schule und haben in der Schule unterschiedliche Mittel nebenbei, das zu lernen, was in der Schule verlangt ist. Wenn man diese Schüler unter das Diktat der Gleichbehandlung setzt, also alle sollen das gleiche Quantum Stoff in derselben Zeit erlernen, dann ist es logisch, dann muss es Unterschiede geben. Dann steht das Resultat, dass am Ende eben manche mehr von dem durchzunehmenden Stoff verstanden haben und andere weniger. Dieses Resultat steht fest.
Ja, Elisabeth, mir ging es eben darum, zunächst mal die Sache sehr gutwillig aufzunehmen und zu sagen, lassen wir mal die Klassenfrage draußen. Also das, was die soziale Herkunft der Eltern ist, auf die du jetzt abhebst, selbst da ist es natürlich wenig verständlich, wenn es wirklich um Wissen als Zweck ginge, das Lernen unter einen zeitlichen Imperativ zu stellen. Und was du zum Schluss gesagt hast, da möchte ich nur eine kleine Bemerkung zu machen. Es ist ja so, heute liest man in den Zeitungen, das Weiterbildungs-, also das Nachhilfegewerbe blüht. Nachhilfeinstitute machen einen derweil, glaube ich, Milliardenumsatz in Deutschland. Und während die Zeitungen das so als freudige Nachricht verbreiten, mir fällt eher daran auf, dass es eine einzige Kritik der Schule ist.
Ja, so würde ich das auch sehen. Und wie gesagt, also daran unterscheiden sich die Leute dann eben auch, ob sie sich's leisten können. Man weiß es auch, dass auch durchaus Kinder von Eltern, die Arbeiter sind, dass die alles daran setzen, dass die Kinder dann eben am Nachmittag noch Nachhilfe kriegen, dass sie ihr Geld zusammenkratzen, um ihnen das zu ermöglichen, weil jeder irgendwie von seinen Kindern den Wunsch hat, dass es denen noch mal besser geht und dass die was werden. Gut, aber wie gesagt, es ist logisch und es geht offensichtlich auch darum, dass unter solchen Voraussetzungen am Ende nach einer bestimmten Zeit, wo man ein bestimmtes Kapitel erlernen sollte, die einen mehr und die anderen weniger können. Und der Witz ist jetzt, insofern nochmal Kritik an der Schule, darauf nimmt die Schule keine Rücksicht. Die stellt sich nicht so dazu und sagt, okay, dann muss man halt an der einen Stelle nochmal was wiederholen. Der Lehrplan ist in dieser Frage einfach beinhart. Das ist vorgesehen, wie du schon gesagt hast, für eine bestimmte Zeit muss ein bestimmtes Aufgabengebiet durch sein, dann ist Schluss. Wurscht, wie viel die Schüler davon kapiert haben. Bloß so ganz rum ist die Sache damit ja nicht. Denn was ansteht, ist schon, dass das Wissen überprüft wird. Bloß wie? Also im Prinzip heißt es dann immer so nach 4 Wochen oder so, ist angesagt, entweder ein Test, manchmal mündlich, manchmal schriftlich. Es gibt aber auch Klassenarbeiten, das sind dann die größeren Sachen. Da wird also tatsächlich das, was man vorher als Lehrer den Schülern vermittelt hat oder vermitteln wollte, das wird überprüft. Und zwar nicht in dem Sinn, dass man denkt, okay, schaue ich doch mal, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, schaue ich doch mal, ob alle alles verstanden haben. Nee, die Lehrer wissen sogar, wenn sie eine Klassenarbeit ansetzen, es ist eigentlich jedem bewusst, dass sie bei den Schülern auf Unwissen treffen. Sie wissen, dass die Leute das, was sie ihnen vermittelt haben, unterschiedlich kapiert haben. Es geht auch nicht einfach um eine Lernerfolgskontrolle. Das wäre ja überhaupt gut, dagegen wäre gar nichts zu sagen. Dann würde ich mich ja vergewissern, wo ich Mängel entdecke, bei welchem Schüler, und würde sagen, legen wir mal eine Extrastunde ein und wiederholen es nochmal oder erkläre ich es dem nochmal gesondert. Da würde einem ja was einfallen. Um all das geht es bei der schulischen Wissensüberprüfung nicht. Da ist es so, da werden die Prüfungen angesetzt, um richtig zielstrebig bei den Schülern nach Wissenslücken zu fahnden, nicht um sie zu beseitigen, sondern, ja, man kann sagen, um sie zu sanktionieren. Man kann sagen, wird nach Wissenslücken gefahndet, um die Schüler, die diese haben, zu strafen. Dafür gibt es nämlich ein Instrument und das hat einen Namen, das ist die Note. Das weiß auch jeder Lehrer, das weiß jeder Schüler, dass nach so einer Periode, wo man was gelernt hat, mit der Note eine Überprüfung des Gelernten stattfindet. Was es damit jetzt auf sich hat, meine ich, lohnt noch einmal einer genaueren Betrachtung. Da würde ich auch mal gerne wissen, wie du das siehst, Franz. Aber vielleicht machen wir zunächst mal eine kleine Musik.
Heute ist unser Thema, was ist los in der Schule? Wozu taugt die Schule? Wir waren so weit, dass das Lernen in der Schule unter einer zeitlichen Vorgabe geschieht, die Unterschiede bei den Schülern herstellt, und diese Unterschiede sind gewollt. Elisabeth, meine Diskussionspartnerin, hat darauf hingewiesen, dass sich dieser Wille, Unterschiede am Lernerfolg, damit an der Leistung der einzelnen Schüler herzustellen, in einem Instrument zusammenfasst, der Note. Meine These jetzt zu diesem Punkt: Noten, die vergeben werden für die Besichtigung des Wissenserwerbs eines Schülers nach einem gewissen Zeitquantum, haben die Aufgabe, Leistungsunterschiede zwischen Schülern in eine Hierarchie von Leistungsträgern zu überführen. Durch Noten für Tests und Klassenarbeiten, die dann zusammengezogen werden in einer Gesamtnote am Ende des Jahres, in Fachnoten. Durch diesen Durchschnitt, Zeugnisdurchschnitt, entscheidet sich schließlich, ob man im Bildungswesen weiter aufsteigen darf oder nicht. zu meinen Argumenten, um diese These zu stützen. Noten, das kennt ja noch jeder von seiner Schulbank. Rote Striche am rechten Rand. Gezählte Fehler. Und dann am Ende 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Was fällt auf, wenn ich diese Sache einmal vorurteilslos, vorbehaltlos und nicht aus der Sicht des panischen Schülers oder des auch erfolgsorientierten Schülers betrachte, der jetzt nur einen Gedanken im Kopf hat, ich muss es schaffen. Die Note ist die Abstraktion vom Inhalt des gemachten Fehlers. Was weiß ich denn, wenn ich weiß, dass einer 7 Fehler gemacht hat? Um welchen Mangel handelt es sich dann eigentlich, wenn ich weiß, Französisch 7 Fehler? Hapert es vielleicht am schriftlichen Ausdruck, an den falschen Tempora, an Rechtschreibkenntnissen, vielleicht auch an der Zeichensetzung? Oder wenn es heißt Mathematik 3, hat er dann die Geometrie oder Grundsätze der Algebra nicht verstanden? Diese Mängel als Fehler mit der Note in einen Topf zu werfen oder als Note zusammenzufassen, stellt sich gleichgültig zum Inhalt des gemachten Fehlers. Den aber müsste ich wissen, wenn es mir wirklich darum ginge, die Wissenslücke zu beheben. Für die Note ist dieser Mangel an Wissen aber gar kein Mangel, sondern das gewollte, das beabsichtigte Ergebnis. Das Zählen der Fehler wird dazu benutzt, die Fehlerzahl der Note zuzuordnen. Von sehr gut bis mangelhaft oder ungenügend, beziehungsweise heutzutage in den Gymnasien, in den Oberklassen, einer bestimmten Anzahl von Punkten, was der Sache nach überhaupt keinen Unterschied macht. Und zum Teil scheinbar auch damit zusammenhängt, dass heute im europäischen Vergleich bei anderen Staaten eher Punkte benutzt werden. Die Art dieser Zuordnung, wie diese Zumessung zustande gebracht wird, ist noch eine Betrachtung wert, weil sie noch einmal Aufschluss darüber gibt, worum es geht. Unterstellen wir, die Note ist gegeben. Oder unterstellen wir besser erst einmal, die Fehler sind gemacht. Dann steht nämlich der Anzahl der Fehler von Haus aus gar nicht auf die Stirn geschrieben, welche Note sie ergeben. Sind 5 Fehler nun gut oder mangelhaft? Der Quantität von Fehlern ist die Note nicht anzusehen. Diese Leistung muss der Lehrer eigens erbringen. Er übersetzt die Anzahl der Fehler in eine bestimmte Note. Wie macht denn der Lehrer das? Was ist denn da das Kriterium der Zuordnung, der Bewertung der Leistung? Der Lehrer führt einen Vergleich durch. Wenn die Fehlerzahl in einer Klasse zwischen 10 und 20 Fehlern schwankt und einer macht 5 Fehler, dann hebt sich dieser Schüler sehr vom Durchschnitt ab und kann üblicherweise mit einer guten Note rechnen. Liegt aber in dieser Klasse der Fehlerdurchschnitt zwischen 0 und 6 Fehlern, dann sieht er mit seinen 5 Fehlern alt aus und wird sehr viel schlechter bewertet. Die für eine Fehlerzahl vergebene Note richtet sich nämlich nach der Durchschnittsleistung der Klasse, in der Regel zumindest, zunächst mal im Laufe des Schuljahres nach der Klasse, eventuell auch noch unter Berücksichtigung der Parallelklassen von sogenannten Vergleichsklassen. Was da also stattfindet? Der Schüler gibt sein Wissen wieder. Ist nicht die Bewertung der Schülerleistung der Sache nach, dem Inhalt nach, meinetwegen auch, um es emphatisch zu sagen, es geht nicht um eine objektive Bewertung des Inhalts der Leistung selbst, sondern es geht am Material dessen, was der Schüler produziert hat, des Wissens, das er kundtut, um einen Vergleich seiner Leistung mit dem Leistungsdurchschnitt der Klasse. Und davon wird die Note abhängig gemacht. Daher übrigens die Merkwürdigkeit, die aus Kalkulationen von Schülern und Schülereltern bekannt ist, dass schon ein Umzug in eine andere Stadt, erst recht in ein anderes Bundesland, häufig schon an ein anderes Gymnasium, eine andere, bessere oder schlechtere Bewertung erfahren. Und es gibt ja in der Öffentlichkeit immer wieder große Debatten darüber, ob man vielleicht in Bayern härter bewertet als in Bremen oder umgekehrt. Debatten, die alle an diesem Prinzip nichts auszusetzen haben, sondern sich bestenfalls darum sorgen, ob es denn dann auch wirklich überall gleich zugeht. Also, der Note selbst, dem Instrument, die Leistungshierarchie als Schulerfolgshierarchie, wer ist besser, wer ist schlechter in der Klasse herzustellen, diese Differenzierung an der Note und mit Hilfe der Note ist gewollt. Und sie hat übrigens auch einen Namen jetzt innerhalb der Schule. Man weiß das ja, es ist die sogenannte Gaußsche Normalverteilung oder Glockenkurve. Im Prinzip ist es bei jeder Klassenarbeit oder Ex immer dasselbe. Es gibt ein paar, üblicherweise, die sind ganz im oberen Bereich. Dann gibt es, wie bei der Glockenkurve, das dicke Mittelfeld. Und dann gibt es eben die, die schlechter sind. Die also in eine Note übersetzte Fehlerzahl ist eine, gar nicht, entweder sage ich jetzt, ist gar nicht so etwas wie eine Leistungsmessung, wie oft behauptet wird, wenn ich sage, es geht um die Leistung des Schülers selbst, oder ich sage, es ist natürlich eine Leistungsmessung, aber es ist immer nur die Leistungsmessung im Verhältnis zum Rest. Es ist die Leistung nur im Vergleich mit den anderen mit den Leistungen der anderen. Daran zeigt sich, wie viel oder wie wenig sie wert ist. Sind die anderen sehr gut, ist seine Leistung eventuell weniger wert, umgekehrt, umgekehrt. Schüler wissen das. Sie wissen, dass es dabei ankommt, besser zu sein. Sie wissen also um die Notwendigkeit im schulischen Leistungsvergleich, wobei das Wort, das mir besser gefallen würde, da die schulische Konkurrenz wäre, besser dastehen müssen als die anderen. Da entwickeln sie ihre eigenen Techniken. Lass ich abschreiben, lass ich nicht abschreiben. Darum soll es uns jetzt hier nicht groß gehen, nur trotzdem einmal noch überlegt, wenn man es rationell nehmen würde, was wäre eigentlich schlimm am Abschreiben? Was wäre eigentlich der Schaden, wenn mein Nachbar genauso viel weiß wie ich oder ich meinem Nachbarn auf die Sprünge helfe? Ein Schaden ist das nur, wenn ich weiß, dass dadurch, dass der andere das auch kann, meine eigene Leistung geschmälert wird, ich mich nicht mehr so abhebe von den anderen, eventuell sogar meine eigene Leistung dadurch schlechter bewertet wird, weil der Durchschnitt steigt. Und jeder Schüler hat das verinnerlicht. Er weiß, er muss sich auszeichnen vor anderen, besser sein als die anderen mit seiner Leistung. Übrigens, was uns jetzt gar nicht interessieren soll, ich will es nur erwähnen, weil es immer dasselbe Prinzip ist. Ob ich jetzt die Note, wie jetzt durch Elisabeth angeregt von mir mal aus meiner Sicht entwickelt wurde, dem Prinzip nach erkläre oder sage, und dieser Vergleich wird nach oben hin verdichtet. Es gibt dann Vergleichsmaßstäbe auf Schulebene, es gibt welche auf Landesebene, es gibt hinter bei den höheren Abschlüssen wie dem Abitur gibt es sogar Vergleichsarbeiten, die pflichtgemäß hinzugezogen werden müssen, damit die eine Abi-Arbeit an der einen Schule vielleicht nicht aus der Reihe fällt. Es gibt dann zentrale Bewertungen und Bewertungskommissionen. Und es gibt solche Sachen, Verrücktheiten, ich habe das alles im Internet in Vorbereitung der Sendung mal nachgeschaut, dass heute bis auf zwei Stellen nach dem Komma ausgerechnete Noten im Internet dargelegt werden, vor allen Dingen für Schüler und Eltern, die ihre Kinder oder die selbst auf weiterführende Schulen gehen wollen. Also Zugangsberechtigung. Elisabeth hat gesagt Ausschluss. Ich erwähne nochmal auch die andere Seite. Es ist natürlich über den Ausschluss auch zugleich die Zugangsberechtigung, die bis auf zwei Stellen nach dem Komma ausgerechnet wird. Der Gedanke, dass es um Wissen geht, den sollte man sich spätestens hier bei der Note, von dem Gedanken sollte man sich spätestens verabschiedet haben. Also, was ergibt sich bislang für mich aus unserer Betrachtung dieses Gegenstandes? Der Schüler, der am Unterricht teilnimmt, weiß, er muss sich abheben von den anderen. Der Unterricht und das Unterrichtspensum ist das Material, an dem er sich im Vergleich zu den konkurrierenden Schülern, seinen Mitschülern, besser darstellen muss. So ist der Laden organisiert. Und der Durchschnitt, um den es da geht, der zählt eben etwas in dieser Gesellschaft. Denn darüber, dass einer besser ist als der Durchschnitt, gelangt er an Zertifikate, die zunächst mal den Aufstieg innerhalb des Schulwesens selbst, also innerhalb der Bildungshierarchie selbst, ermöglichen. Für die Lehrer, die das in Szene setzen, ergibt sich daraus ein Urteil über die Schülerpersönlichkeit. Wie viel Wille, wie viel Anstrengung hat der Schüler eingebracht, um sich den vorgegebenen Anforderungen zu unterwerfen? Was ist seine Leistungsfähigkeit? Soweit mal dazu. Elisabeth, das hat ja handfeste Konsequenzen.
Ja, das hat erstens handfeste Konsequenzen, aber vielleicht, und zwar in Gestalt der Versetzung zum Beispiel, wollte ich auch noch was zu sagen. Aber vielleicht noch eine kleine Bemerkung zu dem, was du gemacht hast, weil das ist ja schon nicht ganz unwichtig, was du über die Noten erzählt hast. Und mir ist jetzt nur das Beispiel, noch ein Beispiel halt eingefallen, wo das nochmal ganz schön klar wird, wenn jemand, es gibt sowas wie Fachnoten, hast du erwähnt, wenn jemand in einem bestimmten Fach, wenn da zwei verschiedene Gegenstände in einem halben Jahr gemacht werden, also im ersten Vierteljahr wird Geometrie gemacht, im nächsten wird Algebra gemacht. Kann man sich bei Grammatik, beim Erlernen einer Sprache genauso vorstellen. Dann kriegt der Schüler vielleicht in dem einen Teil eine gute Note, weil er das schnell kapiert hat und ihm das, wie man so sagt, liegt. Hatten wir ja vorhin. Dann kriegt er zum Beispiel in Algebra, wenn er das hatte, vielleicht eine 1. Dann kommt die zweite Hälfte und mir fällt jetzt das bei der Mathe ein, weil das sind ja wirklich ganz verschiedene Gebiete und man muss sich da auch, muss da halt was ganz Verschiedenes erlernen. Wenn dann Geometrie drankommt und er kriegt da eine 5, dann kriegt er am Ende eine 6, wenn ich das richtig, also gut, klar, ist ja keine Frage des Verstehens, kriegt er eine 6, hat er eine 6 geteilt durch 2, 2 macht 3, dann heißt die Gesamtleistung, über das ganze Jahr Mathematik befriedigend. Dabei hat er das eine sehr gut gekonnt, das andere hat er überhaupt nicht gekonnt eigentlich. Also nochmal das zu der Note, es geht um einen Durchschnitt, war die Aussage, und damit tatsächlich nicht um ein Festhalten dessen, was ein Schüler sich erarbeitet hat in einem bestimmten Gebiet und was nicht. Also das war das eine. Aber das zweite, der zweite Punkt, wo ich noch drauf zu sprechen kommen wollte, wo man das Ganze auch nochmal schön studieren kann, ist die Sache mit der Versetzung. Jeder weiß, wenn man schlechte Noten hat, bleibt man hängen. Jetzt ist der Witz, irgendwie heißt es immer, der Schüler bekommt Gelegenheit, die Klasse zu wiederholen. Das ist eine sehr, sehr schönfärberische Formulierung. Es ist nämlich gar nicht so, dass es sich bei dem Wiederholen um eine Gelegenheit handelt, versäumtes Wissen nachzuholen. Dafür, wenn es darum ginge, also wenn es darum ginge, dass man festgestellt hat, ein Schüler kann irgendetwas nicht, man will diese Wissenslücke schließen, dafür wäre es völlig unproduktiv, wenn man den Schüler jetzt alles wiederholen lässt. Also der muss ja, wenn er hängen bleibt, ein ganzes Jahr wiederholen. Das heißt, alles, was er kapiert hat, was er nicht kapiert hat, alles muss er nochmal machen. Man kann es anders sagen, wenn es darum ginge, die Wissenslücken, die man festgestellt hat, wenn es darum ginge, die zu schließen, dann müsste man eben genau an der Stelle, zum Beispiel in der Algebra, nacharbeiten und dem Schüler das erklären, was er nicht verstanden hat. Also, in unseren Schulen haben wir schon gesagt, geht es anders zu, da muss ein komplettes Jahr wiederholt werden. Deswegen ist es auch nicht so, dass das, wie immer behauptet wird, so eine wunderbare Gelegenheit für einen Schüler ist, etwas nachzuholen, sondern, und das weiß übrigens jeder, es ist ein Makel. Es ist ein Makel, der an dem Schüler haften bleibt, wenn er nicht versetzt wird. Das hat auch objektive Konsequenzen. Seine weitere Schulkarriere ist belastet. Das ist mal das Mindeste. Je nachdem, wie die Sache ausgeht, also wenn er auch nach diesem Jahr den Anforderungen nicht genügt und die Sache mit den Noten wieder gegen ihn ausgeht, dann hat er keine Möglichkeit, zum Beispiel nach der vierten Klasse auf ein Gymnasium zu gehen. Er hat keine Möglichkeit, in eine weiterführende Schule zu gehen. Oder, wenn er schon in der weiterführenden Schule war, kann das bedeuten, dass er von der Schule verwiesen wird. Dann muss er, wie es so schön heißt, zurück zur Hauptschule. Also von wegen, sitzen bleiben ist ein Dienst am Schüler. Umgekehrt stellen wir fest, Schüler, bei denen die schlechten Noten sich häufen, werden gerade von weiterer Bildung und Ausbildung ausgeschlossen. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Erstmal ausgerechnet in einem Bereich, wo es um die Bildung der Leute geht, da geht's gleich sofort wieder um den Ausschluss von der Bildung. Und ausgerechnet bei denen, die es eigentlich am nötigsten haben, wo man also feststellt, ja, die brauchen halt von mir aus ein bisschen länger, ist doch nichts dabei, nimmt man sich halt eigentlich die Zeit. Also ausgerechnet die, die das Wissen und das Lernen am nötigsten haben, werden am weitestgehenden vom Lernfortgang ausgeschlossen. So ist es bei uns mit der Ausbildung. Es wundert nicht, es ist eben Zweck der Schule, ist unsere Behauptung. Es geht um Auslese, es geht um die Sortierung, es geht um Auslese am Schülermaterial, es geht um Herstellung von, ja, man kann sagen, abgestuften Formen von Unwissen. Die sollen schon was wissen, aber sie sollen tatsächlich nicht alle alles wissen. Und die Note, hat der Franz jetzt ausgeführt, ist das Instrument, mit dem festgestellt wird, wer in den Augen der Schule weitere Bildung haben darf und wer nicht. Selektion war das Stichwort. Vom Standpunkt der Schüler übrigens, die wissen das ja auch, da stellt sich das so dar, die kämpfen halt alle darum, eine möglichst gute Position in dieser Hierarchie, in dieser Bildungshierarchie zu erwerben. Dafür lernen die auch. Übrigens, das macht sich auch bemerkbar am Lernen. Es ist eben was anderes, ob ich sage, ich will eine Sache begreifen, ich will kapieren, wie das geht, zum Beispiel in der Mathe oder wo auch immer, oder ob ich wie in der Schule sage, ich lerne für die Note. Ich lerne für eine Klassenarbeit. Da entwickeln die Schüler richtig Techniken. Die wissen genau, man darf nicht zu früh anfangen, wenn eine Arbeit ansteht. Dann hat man ja schon wieder alles vergessen. Man darf aber auch nicht zu spät anfangen zu lernen für die Arbeit, weil dann schafft man möglicherweise das Pensum nicht. Also das ist eine ziemliche Absurdität, sich quasi hinzusetzen, Zeit aufzuwenden und für diese Prüfungen zu lernen, damit man eben in dieser besprochenen Bildungshierarchie in der Schule eine gute Position bekommt. Die Schüler wissen, davon hängt für sie etliches ab. Sie wissen, daran entscheidet sich, ob sie weiter lernen dürfen, ob sie das Abi machen können, damit überhaupt einen Zugang haben, dann zu den entsprechenden Berufen, ob sie studieren können und so weiter. Also wie gesagt, ziemlich absurde Techniken einerseits, andererseits kein Wunder, wenn es darum geht, dass an dem Wissen oder Unwissen, was die Schüler präsentieren, Selektion hergestellt wird. Franz, du wolltest noch was?
Ja, noch gerade eine kleine Ergänzung, Elisabeth, dazu. Auch eine schöne, was du jetzt ausführst, auch eine schöne Widerlegung dessen, des alten Spruchs, der nach wie vor in Mode ist, man lernt nicht für die Schule, sondern für das Leben. Denn deine Ausführung ernst genommen, wofür lernen die Schüler? Sie lernen natürlich für die Schule. Sie lernen nämlich genau dafür, in der schulischen Hierarchie, innerhalb dieses Systems die nächste Stufe zu erreichen. Daraufhin wird das Wissen und die Wissensanforderungen von ihnen funktional vereinleibt oder nicht, sich geistig zu eigen gemacht oder nicht. Und wenn man im Internet nachschaut, da geht es auf einer Seite, Note 1 Plus heißt die, note1plus.de, wo es um Zugangsmodalitäten an bayerischen Gymnasien geht, also von der Grundschule zur Realschule und Gymnasium, dann gibt es ein Kapitel, das will ich jetzt kurz doch mal zitieren, das heißt Übertrittszeugnis, Notendurchschnitte und was sie aussagen. Und was sagen die Notendurchschnitte aus? Genau drei Sachen steht hier. Geeignet, bedingt geeignet, nicht geeignet für die nächste Stufe. Da hast du alles. Ja. Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt. Heute ist während unserer zweistündigen Sendung das Thema Schule. Wir haben in der ersten Stunde, die jetzt in 4 Minuten zu Ende geht, uns damit beschäftigt, wie in der Schule am Wissen, das als Lehrplan, als Lern- und Lehrpensum zusammengestellt ist, Unterschiede an den Schülern hergestellt werden. Unterschiede, die bezweckt sind, damit sich eine Hierarchie, eine Leistungshierarchie zwischen den Schülern ergibt. Besprochen haben wir das unter vor allen Dingen 2 Gesichtspunkten, unter dem Gesichtspunkt, wie ein bestimmtes Wissensquantum in einer bestimmten Zeit von allen gelernt werden muss und der, wer es in der Zeit nicht schafft, ausgeschlossen wird, und an dem dafür von der Schule vorgesehenen und zur Anwendung gebrachten Instrument der Note und des Notendurchschnitts. Ja, was, wenn die Schule schon nicht den Zweck der Wissensvermittlung hat, leistet sie denn dann, wenn sie diese Unterschiede herstellt, indem sie schaut, wie sehr sich Schüler darin unterscheiden, wenn sie in einer bestimmten Zeit besser oder schlechter sich bestimmte Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen aneignen oder auch gewisse naturwissenschaftlich-technische Kenntnisse oder Grundkenntnisse sich in sprachlichen Fähigkeiten, gegebenenfalls auch fremdsprachlichen, auszeichnen oder auch nicht den dort gestellten Anforderungen gerecht werden oder auch nur mehr oder weniger geschickt mit Ideologien über die beste aller schlechten Welten und die letztendlich einzig mögliche Form des Wirtschaftens und der Familie als der Keimzelle des Staates zurechtkommen. Die Schule erzeugt mit den verschiedenen Abschlüssen, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, den verschiedenen Abschlüssen, Abitur und Ähnlichen, und da gibt es lauter Zwischenformen wie Fach, Gymnasium und Ähnliches, die aber im Prinzip nichts ändern. Eine Hierarchie. Wofür? In der ersten Stunde hatten wir darüber gesprochen, dass in der Schule eine Leistungshierarchie erzielt wird, damit man in der Schule selbst, innerhalb dieses Bildungswesens, aufsteigt oder ausgeschlossen wird vom Fortgang an Wissen und vom Fortgang an Bildung.